Top Idee.
Hallo Robert, du, ich bin hier gerade, wir haben gerade ein Gespräch mit unserem Producer, haben wir gerade geführt und haben mal über die Strategie 2025 gesprochen.
Ja, gibt's eine?
Sagen wir mal so, es ist eher so wieder mal gestocher im Dunkeln, aber wir gucken mal natürlich, was machen die anderen so, und die anderen machen so Videopodcasts, und dann hatte Martin was gesagt, was mich ein bisschen verletzt hat, aber gleichzeitig auch was in mir geweckt hat. Ja. Er meinte nämlich, ja, ihr seid ja nicht lustig. Deswegen habe ich jetzt hier mal die besten 120 Witze zum Totlachen für Erwachsene und Kinder gegoogelt.
Ja.
Und die Top 10 besten Witze, die werden hier aufgeführt. Haltet euch alle mal fest.
Okay, pass auf.
Es kommt einer. Treffen sich zwei, sagt der eine, unter drei Kaffee fange ich nicht an zu arbeiten. Sagt der andere, wie viele trinkst du denn so am Tag? Und der andere sagt, zwei Kaffee.
Wow.
So, ne? Ja, die Hände wackeln.
David, was ist 7 mal 7?
14.
Feiner Sand. Außerdem wäre es 49
ich
gewesen.
Weiß, ja.
Okay. Aber ich kenne mal gute deine Mutterwitze, David.
Warte, lass mich mal hier nochmal. Du kannst ja auch gerne deine gleich bringen, aber ich will gerne die Top 10.
Ja.
Platz 1. Egal wie schlecht du kochst, Karl Marx. Warum lachst du da? Platz 2. Dein Hund bellt aber tief. Ja, das ist ein Subwoofer. Oh Gott, ist das.
Subwoofer.
Ja. Wir machen mal Platz 5. Gast zum Kellner. Zahlen bitte. Kellner sagt 8, 7, 6, 5.
David, wow. Warum sitzt deine Mutter, wie geht denn das eigentlich? Also warum sitzt deine Mutter in der Badewanne voll Fanta?
Badewanne voll Fanta. Weiß ich nicht.
Weil sie auch mal aus der Limo winken will.
Ah ja. Okay. Ja, also Leute, wenn ihr das jetzt gerade gehört habt und sagt, boah, ich muss den Podcast jetzt noch mehr empfehlen, dann tut das bitte. Wir wollen so richtig durchstarten im nächsten Jahr. Wir wollen, dass alle uns hören.
Alle.
Alle.
Und damit herzlich willkommen zu 2025.
Yay. Also für euch ist ja die letzte Folge schon 2025 gekommen, aber für uns die erste.
David hat schon zugegeben, er hat ein YouTube-Video weniger gemacht, weil er in seinem Steam Deck versunken ist.
Ja. Ich sehe aber auch die ganze Zeit, weil unsere Profile sind verbunden, deswegen sehe ich die ganze Zeit
Deep Rock Galactic Survivor. So geil.
Ja, ist gut.
So geil.
Und mein Dismantle hast du nicht ausprobiert?
Doch.
Ja.
Aber meinst du, das ist halt super geil?
Ah ja, okay.
Ist wirklich richtig geil.
Okay. Ja, ich sehe aber, du bist auch die ganze Zeit ordentlich am Machen.
Abends. Weißt du, wenn der Tag so gelaufen ist, Mutter und Kind schlafen, dann setze ich mich hin, nehme mir vor, früh ins Bett zu gehen, dann zocke ich bis Mitternacht.
Das Jahr fängt ja aber auch ruhig für uns an. Ich habe jetzt die Tage Squid Game geguckt, also zumindest was Arbeit angeht. Und die ersten Pressevorführungen kommen jetzt erst Freitag, habe ich 2.
Diese Woche?
Mhm.
Ich habe vorher, Freitag weiß ich nicht mal, ob ich das sogar gucke. Ich habe der Brutalist morgen, die hast du ja schon vorgeguckt.
Ah, die 4 Stunden.
Das heißt, ich bin den ganzen Tag morgen im Kino.
Ja, ich gucke mir noch
Guckst du Last Showgirl an? Der dauert noch eine Weile, bis der kommt in die Kinos am Freitag.
Ich habe ja schon im Dezember Flight Risk gesehen, diesen Mel Gibson-Film mit Mark Wahlberg. Und der startet Ende Februar. Das Embargo ist auf Ende Januar. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, worum es geht.
Das ist immer das, was
ich
so ein
euch eigentlich alles
finde.
Über den Film sagen
Vergessen
dürfte.
Wir nie. David hat A Quiet Place 2 gesehen.
Ja.
Vor der Pandemie.
Ein Jahr vorher. Ja, und Criminal Squad 2 kommt auch noch.
Ja, genau. Den muss ich vielleicht dann nächste Woche nachholen. Es gibt also ein bisschen was zu tun. Aber, David, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen wollte.
Gut.
Wir haben ein Musikbiopic gesehen.
Ja.
Bei dem sich viele fragen, was denn das?
Ja.
Das 110 Millionen Dollar gekostet haben soll.
Ja.
Da fragt man sich ja nochmal, was denn das?
Ja.
Und dann kann das richtig was.
Ja.
Darüber werden wir heute reden. Wir werden über Squid Game Staffel 2 sprechen. Ich habe We Live in Time gesehen, Florence Pugh und Andrew Garfield. Wir schauen auf das Terrorattentat bei den Olympischen Spielen zurück an einem 5. September in September 5.
Mhm.
Und dann gucken wir, was David noch mitgebracht hat.
Ich habe noch
die Otto.
Mein Name ist Otto, habe ich mir angeguckt.
Ja,
zu
also
Silvester.
Es gibt einiges, so wie auch die Golden Globes verliehen worden sind.
Stimmt.
Ja, die goldenen Globanten.
Und da werden wir von deinem Brutalisten, den du morgen guckst.
Ja.
Bin sehr gespannt, wie du den finden wirst.
Automatisch besser jetzt, wo er so viel Preise hat.
Ja, kannst du dir ja nicht mehr leisten. Nimmst du deine Emilia
Perez? Kann ich mir nicht mehr leisten.
Naja, du kannst ja jetzt nicht dich hinstellen und sagen, der Film ist nicht gut. Nimmst du deine Emilia Perez-Kritik nochmal neu auf?
Nee,
oder?
Ich werde doch immer noch nicht schlau draus. Ich fand ja ein paar Tanzsachen wirklich gut, aber das. Aber hast gesehen, Wicked hat einen Golden Globe gewonnen.
Toll.
Box Office Achievement ist ja wohl die wichtigste Kategorie von allem.
Ja. Wenn sie nächstes Jahr eine Kategorie einführen, Dwayne Johnson des Jahres, dann kriegt vielleicht der auch endlich mal einen Preis.
Das wäre es.
Red One in der Kategorie Dwayne Johnson des Jahres. Ganz überraschend Red One gewonnen.
So, wollen wir mal hier mit unserem schönen Spruch anfangen?
Und damit
herzlich willkommen
zu zwei
wie Pech und wie
Schwafel.
Schwafel.
So Leute, worüber reden wir zuerst?
Ich will über Better Man zuerst reden.
Über Better Man. Better Man.
Der ist nämlich schon ein bisschen raus seit dem 2. Januar und ist ein Robbie Williams Biopic. Robbie Williams, ich bin Fan, war aber richtig großer Fan zu Zeiten von seinen Alben Live Through Lens, Sing When You're Winning, Escapology, Swing When You're Winning. So, das ist so Anfang bis Mitte 2000er, als er auch Napworth gespielt hat, also diese Riesenkonzerte vor, ich glaube, 125.000 Zuschauern jeweils. Und danach ging es ja auch eher so, ich will nicht sagen bergab, aber diesen absoluten Pop-Superstar-Status hatte er eben zu jener Zeit. Und Better Man, die Robbie Williams Story, heißt einen Film, der sich quasi genau mit dieser Geschichte von ihm beschäftigt, wie er aufwächst in Stoke-on-Trent, das ist eine kleine so Industriearbeiterstadt in England, wie er mit 15 gecastet wird, / 16 für Take That, sein Weg bei Take That, der Rauswurf, Drogenkonsum, Sexsucht und all seine Skandale bis hin zum Pop-Olymp, aber auch die Verbindung zu seinen besten Freunden, seiner Mutter, Großmutter, besonders auch seinem Vater. Kniff in diesem Film von Michael Gray, der The Greatest Showman gemacht hat, ist, dass Robbie Williams die ganze Zeit ein animierter Affe ist. Was jetzt gar nicht so weit hergeholt ist, weil er zum Beispiel einen Song gemacht, Me and My Monkey, und der hat sich immer mal wieder auf der Bühne auch so als Affe und dieses Animalische bezeichnet, also diese Verbindung dahin, es kommt jetzt auch gar nicht so sehr aus nirgendwo und erzählt quasi diese Geschichte, die ich habe, glaube ich, zu jener Zeit 3 unautorisierte Biografien gelesen, und der Film beginnt quasi mit seiner Kindheit und geht bis zu seinem Konzert in der Royal Albert Hall bei Swing When You're Winning. Danach hat er ja dann irgendwann geheiratet und 4 Kinder inzwischen und ist nach L.A. und ist glücklich geworden. So, ne? Aber bis zu seinem großen Lebenswendepunkt, da geht dieser Film
hin. Nee, finde ich nicht.
Finde ich schon.
Nee, danach kam ja nochmal ein Absturz. Der hat ja
nochmal... Ja, stimmt, ein bisschen. Aber Ada Fields hat er, glaube ich, wir können mal gucken, wann die dann geheiratet haben, muss ich mal gucken.
Ich glaube, 2007 hat er doch nochmal eine große Pause machen müssen, weil er sich in eine Entzugstherapie begeben hat.
Ja gut, da war er oft...
Ja, da war er oft, aber also der Film endet an einem Punkt, und das wirkt für mich dann ehrlich gesagt ein bisschen wie Verklärung, wo der größte Absturz kommt noch. Ne, da ist dann quasi das Karriereende fast vollzogen und erst danach hat er sich ja nochmal gefangen, wahrscheinlich
2010.
Durch...
seit 2006 sind die ein Paar und 2010 haben sie geheiratet.
Ja, aber es kam nochmal ein ordentlicher Schlag, den er abbekommen hat, und das Ende hat mir gar nicht gefallen. Das ist so der größte Schwachpunkt, den ich noch ausmachen würde an dem Film, weil ich dachte so, da jetzt zu enden und das vor allen Dingen auch mit dem Vater so zu verklären. Ne? Also es gibt ja einen Auftritt mit seinem Vater, der hat nur nicht bei diesem Konzert stattgefunden.
Es gibt mehrere, ich habe da nochmal geguckt. So.
Genau, warte mal, ich bin jetzt hier gerade dabei, mal kurz durchzugehen. Napworth kam 2006 und... Die Auszeit, genau. 2007 bis 2009, da kamen dann die großen Suchtprobleme auf. Genau, da ist er dann auch noch durch irgendwelche UFO-Theorien ganz komisch in die Medien gekommen. Paparazzis haben dann sehr, sehr komische Fotos auch von ihm gemacht. Also das war so die Phase, da hat er dann auch große Probleme mit dem Gewicht und so gehabt. Also da würde ich sagen, kam der eigentliche große Absturz. Und deswegen finde ich es so ein bisschen seltsam, dass der Film, um auf einer positiven Note zu enden, auf einer sehr positiven Note, A, Dinge ausspart und B, das Verhältnis zu dem Vater dann so sehr verklärt, dass ich dachte, der Vater wird vorher als übelst toxische Person gezeichnet, 2 Stunden lang, und dann ist plötzlich so wieder alles gut. Fand ich ein bisschen daneben. Aber darüber hinaus dachte ich so, ist das ein beeindruckender Film. Also ich habe zwar eine Weile gebraucht am Anfang, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was das mit dem Affen soll. Also was ist die Idee gewesen? Und ich habe dann hinterher lange darüber nachgedacht und dachte, wann immer du Robbie Williams, ob es jetzt im Film ist oder auch gerade in Interviews, die er gerade gibt, dazu reden hörst, bestätigt er und betont er immer wieder, was er für ein krasser Narzisst ist und was er für eine Aufmerksamkeitssucht hat. Und mein Gedanke war, dass Robbie Williams sehr wahrscheinlich, weil das ist eine künstlerische Entscheidung, die hat Millionen gekostet. Deswegen hat dieser Film ja auch 110 Millionen Dollar gekostet, weil er extrem CGI-heavy ist. Und es wäre er nicht gewesen, wenn die einfach einen Darsteller gecastet hätten. Aber Robbie Williams, Narzisst wie er ist, hat natürlich wahrscheinlich keine Lust gehabt, von irgendjemandem dargestellt zu werden, als von sich selbst. Und dieses Bildnis wollte er wahrscheinlich nicht abgeben und hat dann gesagt, dann machen wir einfach eine CGI-Kreatur. Das ist meine These dazu, weil der Film erklärt es gar nicht. Ich fand es irritierend, weil ich die erste halbe Stunde saß ich da und dachte, why? Warum der Affe? Was soll das alles? Aber dann kommen die ersten Gesangs- und Tanznummern. Und da geht die Rechnung plötzlich auf. Da macht es dann bei mir Klick, weil ich dachte so, oh, ah, die Kamera wird schwerelos und die Figuren springen umher und super viele Einfälle sind da plötzlich drin. Und ich hatte dann das Gefühl, dass ich hier die moderne Version des klassischen Musikbiopics sehe. Also das ist der nächste Schritt für mich, wo CGI-Effekte vor allen Dingen mal auf eine Weise eingesetzt werden, die nicht wie jetzt in Marvel oder anderen Blockbuster-Filmen immer so dieser Show-off-Effekt sind, das große Centerpiece, was man braucht, damit das Publikum nicht einschläft neben der dämlichen Geschichte, sondern das CGI ist hier integraler Teil. Ja, das ist ein wichtigster Bestandteil, weil du merkst, dass vieles davon dann gar nicht funktionieren würde. Und es kommen auch Ideen dabei rum, wo ich dachte, oh, also gerade gegen Ende sind so ein paar Sachen zu sehen, wo es auch gar nicht funktioniert hätte, wenn es kein CGI-Affe gewesen wäre, weil Drogenkonsum hier auf eine ganz harte Weise gezeigt wird und Gewalt. Es gibt eine Szene, die erinnert ein bisschen an Saving Private Ryan. Und da dachte ich, ja gut, alles klar, mit einem echten Schauspieler hätten sie es ja nie durchbekommen als FSK, was auch immer das jetzt bekommt. Dadurch ist es so eine künstlerische Entscheidung, die dann halt auf der Ebene plötzlich sehr viel Sinn macht. Mit deiner Erklärung, mit diesem Affen, ne, und er hat das ja selbst auch gesagt, er hätte sich oft wie ein Affe benommen, macht es dann irgendwie Sinn. Ich muss sagen,
in der Musik ja auch, wenn jetzt Peter Fox Stadtaffe oder die Gorillas anschaust, ne, so der Affe als animalisches Bindeglied zwischen Tierreich und Menschenwelt. Ja. Und zusätzlich sein ganzer Showfaktor, der ja immer so wahnsinnig geswitcht ist auf der Bühne und dann so aufgedreht hat. Und du hast natürlich die Chance, du kannst all die Originalstimmen von ihm aus den Konzerten nehmen und drüberlegen. Ne? Mhm. Das hast du nicht unbedingt, wenn du einen normalen Darsteller hast, weil dann hörst du, dass du eine andere Stimme drüber hast. Ne? Gibt schon so ein paar Möglichkeiten. Niemals wird der Film das einspielen. Bei Robbie Williams ist es halt immer so, er suhlt sich immer in diesem Leid und in diesem Schmerz. Ja. Es ist sogar weniger geworden in diesem Film. Es gibt, das war nicht unbedingt immer, es gibt zum Beispiel eine Szene, wie er mit seinem besten Kumpel Nate umspringt. Er war nicht immer so offen, auch zu zeigen, was für ein Arschloch er war und auch sein kann, tatsächlich, in der Vergangenheit. Das finde ich schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Ich war letztes Jahr noch bei einem Konzert von ihm, wo er dann auch über Therapie und so spricht. Er wirkt etwas geläuterter und als Familienmensch, seine Frau scheint ihn dann ähnlich wie bei Robert Downey Jr. so ein bisschen unter die Fuchtel genommen zu haben und ihm mal gezeigt zu haben, guck mal, du kannst auch entspannt und glücklich sein, wenn du mal ein bisschen runterfährst. Ich finde eigentlich so in seinen neuerlichen Interviews ist er gereifter und weiß sich auch besser einzuordnen und macht auch ein paar mehr Witze mit und so. Deswegen ich so gerade über diese Narzissmus-Thematik so drüber nachdenke, weil ich nicht weiß, ob Narzissmus heilbar, therapierbar ist.
Ist therapierbar, ja, aber sehr schwer.
Ist es, ja, also ich finde, er macht da wirklich Fortschritte in eine richtige Richtung.
Narzisstisch sind wir ja alle, aber es gibt ja Leute mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung und das ist dann halt die harte Version davon und die ist tatsächlich nur sehr schwer zu therapieren. Aber für mich wirkt er so auch in Interviews, als hätte er so gefühlt zu seinen Frieden damit gemacht. Als hätte ihm in der Therapie jemand gesagt, naja, sie haben vielleicht hat er sogar eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und er versucht jetzt das auf die beste Art und Weise auch für sich zu nutzen, um damit umzugehen. Manchmal ist Konfrontation damit vielleicht auch einfach das Beste. Ich finde das tatsächlich okay. Ich finde auch stark, wie der Film tatsächlich auch. Kali und ich haben den zusammengeguckt.
Oh, was sagt sie?
Kali fand ihn nicht gut. Kali hatte so ein paar Probleme. Einerseits meinte sie, sie findet ihn wirklich, er ist ein Arschloch. Und ich dachte, ja, okay, aber das ist das Ziel des Films. Der geht mit sich hart ins Gericht und zeigt, wie er mit Freunden umspringt, wie er in der Zeit von, gerade mit Take That, wie er sich da zum Teil verhält. Aber auch nicht wirklich. Das war ein Punkt, den ich hatte zum Beispiel. Ich dachte so, oh, gerade diese Zeit mit Take That, da hätte ich gerne sehr viel mehr gesehen. Aber das wird alles so, weil du hast am Anfang ja vorgelesen, was so passiert. Da hast du eine Sache noch aus dem Kopf aufgesagt. Entschuldigung. Und das ist eine Menge. Ne? Und da hast du nicht aufgezählt, dass unter anderem ein ganzes Segment dreht sich dann um seine Beziehung zu, ich glaube, Nicole Stapleton oder so.
Appleton
von All Saints. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte so, wusste ich gar nicht. Liam Gallagher ist
die
dann.
Die haben sich gehasst. Problem ist um Liam Gallagher.
Genau.
Sie ist, glaube ich, zu ihm dann nämlich gegangen. Ne?
Sie ist dann mit Liam, deswegen sagt er am Anfang im Film auch, die hat einen legendär schlechten Männergeschmack. Und auch das ist ja selbstkritisch, ne, zu sagen, weil das schließt ihn ja mit ein. Der hat immer so brillante Momente und dann dachte ich so, ah, schade, dass
ja, ich finde, der kehrt diesen inneren Monolog der Narzissten nach außen. Narzissten lieben sich ja und haben diese Phasen, in denen sie sich extrem hassen.
Genau.
Und er nimmt,
oder Selbstzweifel vor allen Dingen.
Okay, und das nimmt er mit nach draußen. Ja. Und das wiederum macht es so schwer, so ganz klar das so zu detektieren.
Genau, das kann irritierend sein, wenn man als Zuschauer darauf trifft, oder das kann auch, wenn man das für sich verarbeiten kann, so ging es mir zumindest und dir scheinbar auch, da kommt man damit klar, weil man weiß, okay, das wird mir jetzt hier zugemutet, aber ich muss dann selber auch dafür sorgen, dass ich das irgendwie einordnen kann. Ich fand darüber hinaus, dass der Film halt natürlich in diese klassischen Biopic-Stolperfallen auch tritt. Es ist wieder dieses typische Ding, so Kindheit, Aufstieg, dann Drogen, Alkohol, zu wenig Freunde, zu viel irgendwie Ego. Und
was wird, also da frage ich, also ja, absolut.
Ja.
Aber diese Art Karrieren, ne, die scheinen halt alle so zu verlaufen.
Das, ja, also, ja, ja.
Nimm dir einen Johnny Cash, nimm dir einen Elton John, nimm dir einen Freddie Mercury. So die.
Aber der Film hat mich sehr erinnert an Rocketman, muss ich sagen. Ja. Der ähnlich vital wirkt, also sehr lebendig mit bunten Farben. Wobei bunt ist hier der falsche Ausdruck, weil bunt wird der Film nur in den Tanzsequenzen. Darüber hinaus fand ich, dass das Color Grading oftmals ein bisschen wirkt, so wie Saving Private Ryan auch. Weil ich das Gefühl hatte, dass um den CGI-Affen irgendwie halbwegs glaubhaft in die Realfilmsequenzen einzubinden.
Ich finde,
dass
es gut aussieht.
Es sieht, ich hatte mehrfach den Gedanken, bei den Oscars, wenn die besten Spezialeffekte dieses Jahr verlieren werden, müsste der eigentlich eine Rolle spielen. Ich muss sagen, ich habe lange keinen Film gesehen, bei dem ich das Gefühl hatte, oh, hier wären Spezialeffekte mal.
Also im direkten Vergleich sieht es besser aus als Planet der Affen 4, was das Einbinden von einem Tier in ein reales Umfeld angeht.
Da gehe ich nicht mit. Ich würde sagen, bei den dreien davor war das CGI sogar noch besser.
Ich rede von 4.
Ja, weil der letzte, der macht jetzt gerade am Ende so ein paar Stolperfallen. Am Anfang hatte ich das noch im vierten Teil das Gefühl, dass es ganz gut funktioniert hat. Am Ende wird das ja so, ne, vor diesem, sind sie doch am Meer?
An der Küste da.
An der Küste, genau. Und da wird es dann zu krasses CGI. Hier hat es auch so ein paar Sequenzen, wo ich dachte, so, jetzt wird es ein bisschen computerspielig. Gerade bei Knebworth, wo er dann seinen Tagtraum hat, dachte ich so, das ist ein bisschen viel.
Ja, stimmt. Weil da mischen sich auch ganz viele Originalaufnahmen, weil ich das Konzert bestimmt 10-mal gesehen habe in meinem Leben.
Ja.
Super viel Originalaufnahmen auch drin. Und dann, okay, ich will darüber nicht weiter spoilern.
Also insgesamt muss man sagen, ich fand den beeindruckend, auf technischer Ebene. Ich fand ihn beeindruckend, was die Musik- und Gesangsnummern anging und vor allen Dingen, weil es ein Film auch mal wieder ist, der reißt dich mit. Hast du Kneecap auch schon gesehen gehabt?
Ja.
Ich fand Kneecap besser. Da reden wir wahrscheinlich Ende des Monats nochmal drüber, weil da kommt er in die Kinos. Aber Kneecap hat mir wirklich Spaß gemacht, nochmal mehr. Der hier hat so viel.
Ich muss gerade denken, wer Robbie Williams schon Nische findet, wird irischen Rap. ganz besonders finden.
Ja, aber der hat was von, der ist irgendwie Trainspotting.
Du bist auch richtig verloren. Ohne Untertitel bist du bei Kneecap 1000% verloren.
Ja, geht gar nicht. Aber lass uns darüber dann reden, wenn es soweit ist. Aber ich muss sagen, das war wirklich stark. Ich hab jetzt diesen Piece by Piece nicht gesehen, die Pharrell-Nummer, wo er von Lego gespielt wird, die soll ja auch angeblich gut sein. Und mit Kneecap wäre das so ein Triple an geilen Musical-Biopics, die ich nicht erwartet hätte. Und vor allen Dingen in einem Jahr, das muss man mal dazu sagen, wir haben letztes Jahr ganz viele Filme gehabt, die sich nicht wirklich getraut haben, in denen zwar viel gesungen und getanzt wurde, aber die sich nicht mal getraut hatten, damit nach draußen zu gehen. So Wicked und Joker und auch Mean Girls am Anfang des Jahres. Die wurden alle vermarktet, ohne klarzumachen, dass es ein Musical ist. Die haben sich nicht mal getraut, damit herauszugehen. Und dafür habe ich immer das Gefühl gehabt, hier geht es doch eigentlich gar nicht um Musik, wenn ihr euch nicht mal traut, die Musik in den Vordergrund zu stellen, weil ihr so sehr auf alle Zielgruppen gehen wollt, dass ihr niemanden verschreckt. Und dann werden diese Leute dann halt wirklich, im Fall von Joker 2 war es ja häufig so, im Kino davon überrascht. Und da finde ich es gut, dass jetzt auch nochmal drei Gegenbeispiele gekommen sind, die das zeigen, wie es auch anders geht. Und Better Man ist einer davon.
Aber es ist krass, Better Man steht ja bei 3 Millionen.
Echt?
Einspielergebnis bei 110 Millionen gekostet. Ich meine, ich musste jetzt, kann parallel nochmal gucken, wann der seine Releases hat, also in welchen Territorien der noch nicht ist. Aber in den USA und Kanada ist er schon raus.
Hatte der nicht eine Netflix-Nummer auch letztes
Jahr? Genau, letztes Jahr hat er diesen Mehrteiler gehabt.
Also
ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt,
satt,
dass er sich jetzt da nochmal so vermeint. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass er denkt so, oh, ich bin jetzt nochmal großes Thema.
Also hier in Deutschland bringt der ja Tobis den raus.
Tobis bringt den
wer raus. Macht den denn international? Weil wer hat dem 110 Millionen Dollar gegeben?
Das müsste man mal rausfinden.
Ich meine,
klingt wie ein Behind-Video. Wer hat ihm 110 Millionen Dollar gegeben?
Wer war's? Na, ich meine, Michael Gracie heißt er ja, glaube ich. Der hat ja vorher The Greatest Showman gemacht.
Ja.
Und dann nichts mehr, glaube ich, jetzt jahrelang. Und
der ist auch schon in UK gestartet zu Weihnachten.
Und dann hat er nur 3 Millionen insgesamt.
Das steht so auf IMDb. Und ich meine, das sind ja aktuelle Zahlen. Den gehört der Box Office Mojo. Das sind ja täglich aktuelle Zahlen.
Uiuiui, das tut ja weh.
Vielleicht hat er den auch selber mitgestemmt. Die Kohle hat er.
Ja, klar.
Er hat damals den legendären 80-Millionen-Dollar-Deal gemacht. Ich glaube, es war einer, wenn nicht sogar der bestbezahlteste Deal.
Wird auch im Film, glaube ich, sogar gesagt.
80 Millionen Pfund, glaube ich, sind sogar gewesen. Und wenn er da noch einigermaßen angelegt hat und so, dann kann er sich das auch leisten.
Ja, aber ey, wenn ihr Bock auf Musik habt, geht da rein. Und wenn ihr sagt, ihr wollt nur ein Biopic mit Musik diesen Monat gucken, wartet auf Kneecap.
Und vor allem richtig tolle, ganz große bis ganz kleine Musiknummern. Es gibt eine Rock-DJ-Performance, die ist so gut gemacht in den Straßen von London.
Ja.
Und es gibt so eine ganz feine She's-the-One-Performance auf einem Bootssteg, wo ich auch so dachte, aha.
Ja, She's-the-One war aber so ein Punkt, wo ich dachte, war das wirklich The One? Weil sie war es ja nicht.
Der ist ja auch mit einem der Spice Girls in Urlaub gefahren und war da, ja. Das ist ja dieser Song, wo er in der Badewanne hockt. Ich glaube, viel ist entstanden mit welcher Spice auch immer. Ja.
Also der Film macht eine Größe auf für Nicole Appleton oder wie sie dann auch immer
ja,
hieß.
Ja, aber das ist wirklich, daran ist ja ein Stück weit zerbrochen.
Echt
und ist in den Drogendings, ja, in diese tiefe Verfeindung mit Oasis. Ist ganz übel seiner Zeit gewesen, ne? Der ist da, das war echt ein Thema.
Ja, aber Liam Gallagher war ja ein Troll, wie kann man sich denn von dem provozieren lassen? Naja gut,
also was ich übrigens immer glaube, ist, wenn du mit 15, 16 in diese Industrie reingeworfen wirst.
Ja, ja, klar.
Und du kannst ja gar keine emotionale Reife und so erlangen.
Und dann nicht diesen Boden hast. Ne? Ich glaube ja auch immer, das ist ein Gedanke, den hatte ich jetzt schon mehrfach bei solchen Sachen. Ich glaube, das Showgeschäft macht dich auch deswegen so häufig kaputt, weil es traumatisch sein muss. Das muss ein ganz traumatischer Moment sein, wenn du, ne, also weil unter Trauma verstehen wir sowas Schmerzhaftes, wenn man geschlagen wurde, wenn noch schlimmere Dinge passieren, die ich jetzt hier gar nicht ansprechen möchte. Aber ich finde, traumatische Erlebnisse können auch sein, dass du zum Beispiel 19 bist, plötzlich auf einer Bühne stehst, vor tausenden Menschen, dann runterkommst, dann wirst du überall bedrängt, die Presse dringt überall in deine Privatsphäre ein und plötzlich ist dein Leben nicht mehr da. Ne, du hast dann all das, was du dir vielleicht erträumt hast und dann stellst du fest, ah, vielleicht ist es aber auch ein Albtraum gewesen und das ist traumatisch. Und deswegen glaube ich, dass halt so viele in die Drogensucht oder Alkohol und Drogen auch sind ja Süchte, die so Ersatz sind, um irgendwie mit etwas copen zu können, um mit etwas umgehen zu können.
Ich meine, viele suchen dann nach Anerkennung, ne? Was oft dann ja Menschen, die so Liebesentzug erfahren haben, ne? Und dann kriegst du aber Aufmerksamkeit und dachtest, Aufmerksamkeit ist Anerkennung.
Genau.
Und stellst fest, das sind verschiedene
Dinge.
Und
das füllt dann plötzlich das Loch nicht, was du hast, das dann trotzdem immer größer wird und dann musst du es mit anderen Dingen füllen.
Wir werden dieses Jahr, spätestens im Mai, noch viel über das traumatische Showbusiness erfahren.
Michael Jackson oder was meinst du?
P. Diddy. Da sind die das Gerichtsverfahren. Ich denke, das wird eine lange Liste. Ich frage mich auch so ein bisschen, ob ein Justin Bieber dann wirklich in den Zeugen standen muss und so. Und da werden wir bestimmt mal, obwohl wir kein Gossip machen, wesens am Rand, wird es eine lange Liste an männlichen Hollywood-Stars geben.
Ja, ich habe
vermutlich
jetzt
Leonardo DiCaprio und Co.
Ich wollte gerade sagen, Leonardo DiCaprio wurde.
Wir wissen,
auch
wo Leonardo DiCaprio ist, ist Tobey Maguire meistens nicht weit. So. Ah, ja. Die hängen immer zusammen rum und es wird ein heißer Sommer rund um dieses Gerichtsverfahren auch werden.
Interessant. Ja. Wie, sag mal, ich habe dir geschrieben, du hast mir nicht geantwortet, weil.
Ja, warum?
Vielleicht habe ich dich einfach zu oft betrogen und angelogen in den letzten Wochen.
Na, weil jetzt du ja auch bedrängt anscheinend.
Bedrängt, ja. Und du hast mich aber ignoriert und das wiederum fand ich jetzt krass.
Was
Squid Game habe ich dir geschrieben, dass ich da irgendwie gar nicht mit klarkomme. Und ich habe nur dein Thumbnail gesehen, ich habe nicht deine Kritik und habe nur dein Gesicht gesehen und dachte so, okay, dann sind wir wahrscheinlich auf einer Wellenlänge.
Fertig. Sind wir durch?
Sind wir durch.
Sind wir durch.
September 5. Was sagst du?
Squid Game, ja. Mhm. Naja, was soll passieren? Ne? Du hast diese Serie. Die erfolgreichste Serie aller Zeiten wurde bei Netflix, nicht bloß fremdsprachige.
Wo dann auch der Serienmacher, glaube ich, damals schon sagte,
Wang Dong-hyuk,
ich habe keine Idee, das hier ist eine Sache gewesen.
In Südkorea sind Miniserien ganz oft eben abgeschlossene Sachen, wo es dann keine zweite, dritte Staffel gibt. Natürlich ist irgendwann der Druck und ich wette auch das Gewicht der Geldscheine auf dem Tisch so schwer, dass man sich sagt, oder er sich sagt, okay. Nun hat er also eine zweite Staffel rausgehauen oder, also mal ehrlich, eine halbe zweite Staffel und eine zweite halbe zweite Staffel. Also du spürst, das sind eigentlich 14 Episoden, die in der Mitte gecuttet werden.
Ja, ja.
Angeblich im Sommer soll die dritte Staffel kommen als finale Staffel. Da gab es einen Leak auf dem koreanischen Netflix-Kanal für den 27. Juni. Mal gucken, ob das stimmt. Er sagt auch selbst, ihm seien wohl 8 oder 9 Zähne ausgefallen während der Produktion.
Zähne ausgefallen?
Er sagt, er hat so viel Stress. Ihm sind Zähne ausgefallen, ihm geht's nicht gut, er ist so fertig, er möchte auf eine einsame Insel und keine Anrufe mehr von Netflix empfangen. Das ist das, was er gerade teilweise in Interviews so erzählt. Aber wie dem auch sei, Zweite Staffel hat er sich gesagt, okay, wir brauchen ein paar wiederkehrende Elemente. Wir brauchen natürlich die tödlichen Kinderspiele aus Squid Game.
Nee.
Und wir haben die Hauptfigur, die hat in der ersten Staffel das Ding gewonnen. 45 Milliarden Won, gut 30 Millionen Euro. Und damit endet ja die erste Staffel, dass er sich nicht damit zufrieden geben möchte, Ji-hoon, dass er jetzt irgendwas überstanden hat, den Tod von hunderten Menschen mit angesehen hat und diese perfiden Spiele gespielt hat. Er will wissen, wer steckt dahinter und warum macht das jemand. Und er kriegt ja auch eine Antwort in der ersten Staffel daraus, mehr oder weniger aus Spaß. Und deswegen will er diesen Menschen das Handwerk legen und er will, dass diese Spiele beendet werden. Und damit fängt die zweite Staffel an, dass er sein Geld verwendet, um sich Handlanger zu suchen, um herauszufinden, wo ist dieser Typ, der Leute auf U-Bahnhöfen mit Dachi, so einem Spiel, rekrutiert. Und parallel gibt es noch den, die erste Staffel ist jetzt 3 Jahre alt, den Polizisten, der in der ersten Staffel vermeintlich stirbt, aber nicht tot ist und der sich auch auf den Weg, diese Insel zu suchen, wo diese Spiele stattfinden. Und die werden so ein bisschen sich abteamen, um herauszufinden, wer, wo, wie, was, wann. Ende vom Lied in der ersten Episode. Er landet wieder in diesen Spielen und versucht...
Nee, es ist erst die zweite Episode. Schön,
zweite Episode.
Das heißt, diese Serie braucht dann 2 Folgen, wo ich dachte so, puh, hier passiert ja erschreckend wenig, weil es erstmal so dieser...
Ja, wenn du 14 Episoden brauchst.
Ja, ja, ja. Und dann hast du also so eine Überprüfung des Status Quo. Der Status Quo ist, er läuft manisch, panisch durch die Gegend, möchte unbedingt herausfinden, wer sind die Handlanger. Und dann geht's skurrilerweise eben erstmal auf die Suche nach diesem Typen, der die Leute rekrutiert auf den Bahnhöfen. Und das ist dann quasi erstmal so ein Subplot, der abgearbeitet und auch ausgearbeitet wird in den 2 Folgen, bis er dann irgendwann an den Punkt kommt, wo, und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, er freiwillig sagt, ich gehe wieder zurück in die Spiele. Und dann passiert etwas in der 3. Folge, wo ich mal abgesehen von dem ganzen anderen Kram, den ich da zu bemängeln habe, wo ich dachte so, hä, das ergibt doch gar keinen Sinn. Es gibt gleich am Anfang der 3. Folge ein Voting, beenden wir die Nummer oder beenden wir sie nicht? Und er ist der größte Dafürsprecher dafür, das zu beenden. Und ich dachte, why? Du hast 2 Folgen jetzt damit verbracht, unbedingt hier reinzukommen. Und jetzt bist du der Erste, der wieder raus will. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und das ist eine von vielen Fragen, die ich dabei hatte. Unter anderem, was soll das jetzt hier eigentlich alles? So, weil es im Grunde so wirkt, so wie jemand, der, wie so ein Wallhack. Ja, da kommt einer rein in diese Spiele und der weiß aber schon alles. Aber wir als Publikum auch. Wir wissen ja auch, was in diesen Spielen passiert. Wir wissen, dass dieser große Schockmoment, dass Leute sterben, wenn sie was falsch machen bei diesen Kinderspielen, der ist weg. Aber auch der 2. große Schockmoment, den ich tatsächlich sehr effektiv fand in der 1. Staffel, dass diese Leute dann trotzdem freiwillig im Spiel bleiben, weil das Geld zu verlockend ist, weil sie, ne, weil.
Das passiert ja nicht in der 1. Staffel.
Doch, da gibt es ja auch dieses...
Da voten sie sich ja raus und die 2. Folge in der 1. Staffel sind sie ja alle wieder frei und dann werden die einzelnen Charaktere beleuchtet und gezeigt, wie hoffnungslos deren Leben in der Realität ist und sie sich freiwillig wieder in die Spiele begeben.
War das in der 1. Staffel?
Ja, das ist auch philosophisch viel spannender, weil sie nämlich draußen erkennen, ja, hier bin ich ein armes Würstchen mit meinen Schulden, lieber nehme ich diese kleine Chance wahr, Kohle zu bekommen. Das ist auch viel cleverer.
Da oh, das hatte sie. Ich schon gar nicht mehr. Und du hast ja diesen Recap gemacht.
Deswegen
ja, ja.
Dieses Mal bin ich sehr drin.
Ja, ja. Ja, aber für mich hat es sich im Gedanken so angefühlt, dass es in der 1. Staffel auch schon so gewesen wäre. Aber es fehlt natürlich komplett der Überraschungseffekt. Es gibt hier zwar neue Ideen, ne? Die Spiele sind auch dann nicht ganz die gleichen. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass ich dachte, was soll das?
Na, es wird halt sehr konkret. Du bist auf einmal dort und dann hast du dann die Soldaten und diese Kandidaten gegeneinander und die Frage, kann man irgendwie dieses System sprengen? Die wirklich wichtigen Fragen wurden in der 1. Staffel halt geklärt. Warum findet das statt? So ein bisschen das Hostel-Prinzip ja im Hintergrund.
Ja, ja.
Und auch so die Frage, warum sollte jemand da mitspielen wollen am Ende seines Lebens? Er sagt so, weil ich lange keinen Spaß mehr empfunden habe. Und das hat mir Spaß gebracht. So. Es gibt also so eine übergeordnete Blick in den Abgrund des Menschen. Und das ist hier in der 2. Staffel nicht drin. Hier gibt es auch teilweise so langweilige Figuren. Es gibt hier so einen mürrischen Typen, der die ganze Zeit so, lass mal hier weiterspielen. Und es gibt so einen nervigen Rapper auf Drogen.
Mhm.
Und vorher gab es einen Gangster, der hat diese beiden Figuren zum Beispiel kombiniert schon in sich gehabt.
Ja, ja.
Und mir fällt das immer wieder auf, wie bei Gladiator 2, wenn du vorher eine Figur hattest, die gut war und du in der Fortsetzung daraus 2 oder 3 machen musst für die gleichen Charaktereigenschaften, ja, ja, dann bist du ein bisschen verloren. Es gibt so ein paar gute Ideen. Mutter und Sohn zum Beispiel tauchen gemeinsam auf. Mhm. Das ist keine schlechte Idee. Dann wird hier das Transgender-Thema aufgemacht, ohne es aber aufzumachen. Also da gibt es dann keine Hintergrundgeschichte. Das wirkte dann auch sehr verloren.
Das wirkte wieder nach irgendwie Netflix-Gender-Checkliste, weil die großen Streamer das irgendwie machen müssen, damit sie vielleicht Fördergelder oder was auch immer bekommen, weil es eben genau das ist. Es wird herausgestellt, dass diese Person Transgender ist oder trans ist und dann nichts damit gemacht. Das fand ich ein bisschen seltsam. Und darüber hinaus war es dann bei mir noch so dieser eine Punkt, dieser eine, der Frontman, so heißt er im Original, glaube ich, der im ersten Teil oder in der ersten Staffel auch als der Drahtzieher irgendwie gezeigt wurde oder einer der Drahtzieher, der spielt dann jetzt irgendwann mit, gespielt von Lee Byung-hun, den ich fantastisch finde, großartiger südkoreanischer Schauspieler. Und da dachte ich so, oh, ich freue mich, dass ich den sehen kann. Und dann wird auch mit ihm viel zu wenig gemacht. Also ich fand das noch am interessantesten, so ein bisschen auch als Zuschauer mehr zu wissen, hat hier tatsächlich ein bisschen was bewirkt, weil ich dachte so, ja, was machen sie wohl mit der Figur? Irgendwie muss ich ja auch dafür belohnt werden, ne? Weil normalerweise würdest du es so spielen, als Zuschauer weißt du das nicht. In der ersten Staffel war es ja auch schon so, dass es Figuren gab, die sich dann herausgestellt haben als der Verräter im Hintergrund. Und jetzt haben sie da eine Umkehr draus gemacht. Und zwar gibt es jetzt zwar auch den Verräter, aber als Zuschauer weißt du es diesmal. Und ich dachte, interessant, was machen sie wohl damit? Und dann aber nichts oder zu wenig. So. Und am Ende läuft diese erste oder zweite Staffel dann auf etwas hinaus, was halt im Grunde wie ein großer Cliffhanger wirkt, wo dann so der größere Punch kommt, bei dem ich jetzt aber auch nicht dachte, oh, jetzt kann ich es aber kaum abwarten, bis die dritte Staffel kommt, oder? Ging es dir da so?
Nee, mehr so, ich bin, das wird dann halt am Stück einigermaßen funktionieren, aber es ist okay. Während die erste Staffel echt was konnte, ist das jetzt so, ja, habe ich gesehen. Ich bin eher auf das US-Spin-Off gespannt.
Was ist das denn?
Es soll ein US-Spin-Off geben.
Also Spin-Off oder Remake?
Nee, nicht Remake, Spin-Off von David Fincher.
Ja?
Ja, und das ist nämlich total merkwürdig, weil normalerweise nimmst du ja so eine große Brand und irgendwo wollen sie es dann nochmal, damit sie nicht Untertitel lesen müssen, Remake oder irgendwie ähnliche
Geschichte. Wie heißt dieser
aber David Fincher wird
Haus
das ja,
des Geldes oder wovon gibt es so zig Varianten?
Ja, ja, Haus des Geldes gab es auf jeden Fall mehrere, ja. Aber wenn David Fincher das anfasst, dann wird das schon ein bisschen Hand und Fuß haben.
Wo hast du denn das gelesen? Da habe ich ja gar nichts von gehört.
Gestern erst. Auf Filmstarts unter anderem. Hatte ich selbst in meinen Filmnews.
Aber bei Filmstarts erzählen die doch nur Scheiße. Okay. Weißt du doch.
Wow. Das können wir dann rausklippen in unserem neuen Video.
Genau, und Sebastian Dings schicken.
At Filmstarts.
Hallo Sebastian, weißt du noch? Ja, okay. Also ich würde nicht sagen, dass ich gespannt bin, weil das klingt natürlich wieder nach Ausschlachten einer Marke, die eigentlich durch war. Ne? Und wenn der Creator sagt, ich verliere hier Zähne, weil ich keinen Bock habe auf die Nummer, dann sollte euch das eigentlich alles sagen, was ihr wissen muss. Und trotzdem habe ich das Gefühl gerade, das ist wieder ein Hype.
Die Zahlen sind auch gigantisch.
Kann ich heute die
68 Meldung? Millionen Views waren es auf jeden Fall in der ersten Woche. Das ist mehr als jede andere Serie auf Netflix
jemals. Ist, glaube ich, ein Rekord, ja.
Ja, aber natürlich hat die erste Staffel, ist ja auch die erfolgreichste, mit der Mundpropaganda sich über Wochen so angezogen. Hier zeigen so Wochen 2, 3, 4, ob es wirklich so nochmal funktioniert. Weil du hast ja diesmal kumuliert das Interesse, was auf einmal kommt und dann noch gedroppt auf den 26. Dezember, wo die halbe Welt noch anderthalb Wochen frei hat. So ungefähr. Und deswegen hast du keinen besseren Marketing-Slot gehabt für eine Serie. Ne? Insofern schauen wir mal, ob es dem dann standhalten kann. Nach der dritten Staffel ist dann aber wirklich, wirklich Schluss. Weiter geht's im Programm, David.
Mhm.
Pass auf, ich erzähl dir mal kurz was zu We Live in Time und dann du mir über Otto. Ja?
Ja.
Otto. Florence Pugh und Andrew Garfield, meiner Meinung nach zwei der besten Schauspieler ihrer Generation.
Ja.
Ich sehe beide richtig gerne.
Ja.
Ich war nach dem Trailer von We Live in Time auch sofort, das ist ein Tränen.
Worum geht's denn überhaupt? Ich weiß nichts über den Film. Ich weiß nur, dass ich nicht gucken will.
Wo auch immer du her deine Sonne in das Wissen besiehst, du weißt nichts, aber du weißt, dass du es nicht willst.
Ja, also ich habe
irgendwas musst du doch wissen, dass du es nicht willst.
Ich habe Bilder gesehen, in denen Andrew Garfield und Florence Pugh so nebeneinander liegen und so gucken wie auf diesen ganzen Romantik-Schrottfilmchen, die ich alle hasse. Und dann habe ich gehört, dass er schlecht spielt. Und dann habe ich irgendwie von vielen gehört, so, das ist wohl jetzt gar nicht unerfolgreich, glaube ich, auch sogar gewesen, der Film.
Mal gar nicht geguckt, aber.
Und dachte so, ja, aber Anfang des Jahres gab es ja auch diesen Anyone But You letztes Jahr. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, wo die
ja,
Liebe hinfiel. Ist was anderes?
Ja, ja, ja.
Was ist denn das jetzt?
Das
hier?
Ist schon sehr Tragikomödie, Drama und ein bisschen Romanze. Pass auf, sie ist eine erfolgreiche Köchin, extrem ehrgeizig und will sich so ein bisschen in den Stern-Olymp hochkochen. Und
es geht schon los.
Was ist das denn
jetzt? Naja, aber es ist genau das. Sie ist eine erfolgreiche Köchin, bin schon raus.
Er ist gerade in seiner Scheidung drin
und
sie überfährt ihn.
Ach.
Und deswegen lernen sie sich kennen.
Sie überfährt ihn,
Dann lernen sie sich kennen. Er wacht auf, so in der Klinik, mit Halskrause, gebrochenem Arm und allem und Blessuren. Und sie sitzt gegenüber und sagt so, ey, die wollten das Krankenbett haben, deswegen sitzt du hier. Und er so, ah. Und sie so, ich bin übrigens die, die dich überfahren hat. So, und so lernen sie sich kennen. Und er stöppelt dann auch in ihr Restaurant rein und kommt dann halt so ein bisschen Romantik, Liebe. Die beiden sind auch sweet zusammen. Dann geht es um Familiengründung, das dann auch so mit Kinderwunschklinik nicht gleich klappt. Und bei ihr wird Eierstockkrebs festgestellt, drittes Stadium. Und das ist so ein Film, der also aufgefühlt dieses ganz traurige Szenario hinausläuft. John Crowley, der hat zum Beispiel Distelfink gemacht, denkt sich jetzt aber, okay, ich erzähle das nicht chronologisch, sondern ich springe hin und her. Der Film beginnt zum Beispiel teilweise mit Sachen wie, ey, wir wollen nicht die Chemotherapie machen, dann siehst du wieder Aufnahmen, wie sie mit dem Kind draußen spielen, dann wie sie sich kennenlernen, dann wo es Richtung Heiratsantrag geht. Also der springt so hin und her und versucht diese absehbare Handlung damit zu brechen, dass du halt nicht chronologisch erzählst. Das funktioniert am Anfang noch ganz nett, weil du es dir so zusammenpuzzelst und dann hast du nämlich die Möglichkeit, wenn du diese hochdramatischen und tragischen Momente hinten raus hast, mal auch wieder mit was Schönem zu brechen. Aber die Figuren sind unglaublich flach. Von Andrew Garfield weißt du, okay, der hat sich jetzt getrennt und verliebt. Und von ihr weißt du, sie kocht gerne. Warum, weißt du aber gar nicht. Was besonders fraglich deswegen ist, weil sie später super viel von ihrem Familienleben auch aufs Spiel setzen wird für ihre Karriere. Da gibt es dann zwar irgendwann mal eine Szene, wo sie darüber redet, dass sie mehr sein will für ihre Tochter als nur die Mutter, die gestorben ist und dann für irgendwas noch stehen möchte. Und da, finde ich, glänzen tatsächlich beide Schauspieler schon, weil sie aus diesen flachen Charakteren und der absehbaren Handlung immer noch Momente mit einer Wirkung herausholen. Wo ich so denke, ja krass, das ist... Es ist schon sehr traurig und das nervt mich bei dem Film auch. Er ist durchgängig traurig und schwer. Der ist wirklich richtig traurig. Ich denke mir so, nee, es ist zu viel. Das ist zu viel auf die Tränendrüse drücken die ganze Zeit. Die beiden geben sich wirklich Mühe. Der sieht schön gefilmt aus. Aber die ganze Zeit will der mir so einfach nur sagen, das Leben ist scheiße oder extrem scheiße. So dass selbst das Romantische irgendwie schon traurig wirkt. Wenn die sich kennenlernen, merkst du schon so, dieser Schatten, der so greift von wegen, naja, das würde ja alles nicht gut ausgehen. Und deswegen saß ich die ganze Zeit so da, weiß nicht, kriegt mich nicht. Bis auf die letzte Szene, da schwöre ich dir, ich habe richtig geheult. Die letzte Szene war für sich standalone einfach so ergreifend, dass ich richtig fertig war mit der Welt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, nur weil eine letzte Szene mich richtig ergriffen hat, war der Film irgendwie gut. Der war halt so vor sich hin. Ein schlechter Film ist was anderes und du wirst den auch hassen. Aber ein guter Film ist er auch nicht. Und ist ich bin ja schon leicht manipulierbar, aber mir war es zu viel.
Ist denn Andrew Garfield?
Nein, ist er nicht.
Ist er nicht.
Nee. Kennst du diese Szene, wo Emma Stone den Oscar gewinnt und wie er guckt, als sie den gewinnt?
Ja.
Mit diesem Blick von wegen, hey, du hast es dir verdient und du hast so hart gearbeitet, kurz nach ihrer Trennung.
Ja.
Der ist ja immer supportive, so egal, was ihm passiert ist und so. Der ist extrem selbstreflektiert. Ich finde den so liebenswert, aber genau so ist er den ganzen Film. Der ist halt Andrew Garfield, weil diese Figur dahinter, die existiert hier nicht. Der ist super nett und verdrückt eine Träne nach der anderen und kannst du nicht mögen. Aber scheiße spielt er nicht. Spielt er doch nie. Hast du ihn jemals schlecht spielen sehen?
Nee, ehrlich gesagt.
Kann der doch gar nicht.
Manchmal passen die Rollen halt einfach nicht. Das kann ja passieren.
Ja, aber Florence Pugh und er, die können beide gar nicht schlecht spielen.
Also ja, Florence Pugh würde mich wundern. Aber selbst bei ihr hatte ich zum Beispiel bei diesem, na wobei, Don't Worry Darling, da war der Film halt einfach nur Käse. Da ist sie dann immer
sie
noch.
Sie für sich
da
ist
sie
ja
dann
nie,
immer der Lichtblick.
Was sie da auch aus dem MCU rausholt, aus ihrer Figur.
Jetzt selbst der Trailer zu Thunderbolts, da gibt es eine Szene, die habe ich mir immer wieder angeguckt, weil ich dachte, da gibt es ein Gespräch, die sie mit diesem Captain America-Verschnitt führt, der aus der Falcon
aus der Serie.
Genau. Und da reagiert sie auf ihn mit so einem Lachen auf eine Art und Weise, wo ich dachte, das ist so gut gespielt. Das ist in einem Thunderbolts-Marvel-Film, vergoldet die wieder alles. Also die gehört echt zu dieser Generation von Leuten, da kannst du dich nicht dran satt sehen und von denen wirst du viel hören. Jetzt, ich habe in den letzten Tagen ganz viel geguckt, diese Roundtables. Der Hollywood Reporter macht das ja unter anderem jedes Jahr und bei den Frauen saß eine richtig krasse Runde zusammen. Also da muss ich auch sagen, da war Tilda Swinton, da war Zoe Saldana, Angelina Jolie war mit dabei, Demi Moore war mit dabei, Mikey Monroe war mit dabei.
Also alles rund um die Golden Globes.
Ja, um die Golden Globes. Und ich dachte so, ey, was für eine krasse Runde. Und dann reden die auch über so tolles Zeug. Und gerade Tilda Swinton ist einfach göttlich in dieser Runde. Und bei den Männern, da muss ich sagen, habe ich mich zu Tode gelangweilt. Dieser Tisch war furchtbar. Also furchtbar ist das falsche Wort, aber Adrian Brody war unter anderem mit dabei. Daniel Craig war mit dabei und Paul Mescal und Adrian Brody zum Beispiel, wann immer der den Mund aufmacht, du hast das Gefühl, gar nicht zu wissen, was er jetzt gerade sagt. Das ist so wie diese Instagram-Reels, die er da ständig hochlädt. Der ist super weird geworden, aber trotzdem ist natürlich eine starke Runde. aber ich hätte gerne mehr so mehr von den jungen Leuten. So bei den Frauen war zum Beispiel auch Zendaya mit dabei. Und da dachte ich so, das ist so diese neue Generation von Leuten, die irgendwann da sitzen. Die
haben natürlich auch mal ganz andere Ecken. Also wenn jetzt gerade Frauen in Hollywood haben sicherlich nochmal ganz andere Geschichten über Erfolg und Geld und Gleichberechtigung und ihren Weg nach oben zu berichten als wahrscheinlich die Männer. Dann nochmal eine Zendaya mit der ganzen wahrscheinlich Rassismus-Thematik, mit der sie konfrontiert wurde.
Das ist eher so bei Zoe Saldana. Die meint so, als Latina hat sie es nicht leicht gehabt, aber ich fand es schön. Es geht tatsächlich viel so um, wie ist das für Frauen. Aber es ist schön, dass halt eine Tilda Swinton da sitzt oder auch eine Angelina Jolie. Oder gerade auch eine Demi Moore, die das alles schon einmal durch haben, ja, die 40 Jahre Karriere hinter sich haben und dann sitzen da Mikey Madison.
Also Nora.
Mikey Madison, nicht, ich habe Micah Monroe gesagt, das ist ja falsch. Die ist ja aus Longdex gewesen. Mikey Madison, genau. Und Zendaya, die ja gerade erst so reinstarten. Zendaya schon ein bisschen mehr.
Ja.
Das ist interessant. Also guckt euch mal die Hollywood Reporter Roundtables an. Jetzt habe ich die reingequatscht.
Wir sollten hier deutsche Roundtables machen. Du, ich und dann immer drei deutsche Stars. Nach drei Folgen muss man dann wieder die gleichen nehmen,
aber
weil so läuft der deutsche Film.
Till Schweiger.
Till Schweiger, dann an Schweighöfer und Florian David Fitz.
Bei den Frauen sind natürlich Paulina Roginski mit dabei.
Ja.
Dann wer war sie, die wunderschön gemacht hat? Wie heißt sie nochmal? Caroline Herfurth.
Aber die ist gut.
Wer sagt ja nicht nur, dass alle schlecht sein müssen. So. Aber viel gibt es da nicht bei Männern und bei Frauen. Aber ja, lass uns das so machen.
Lass uns das machen, okay.
Otto.
Otto. Walkes, wie alt ist er? 75 inzwischen? 80? Ist
er echt? Nee, 80, keine 50. Ahnung. Er wirkt, ehrlich gesagt,
ich habe ihn letztes Jahr live gesehen, das erste Mal. Nee, zweimal.
Was? Wieso hast du den live gesehen?
Da hinter mir saß.
Wo, bei was
bei denn? Indiana Jones 4, bei den 5. Weißt du, da war das 5.
Bei Indiana Jones, ja, ja.
Ja, da war ja wirklich alle da, Rang und Namen, auch hier Bürgermeister und so weiter.
Ja.
Oder Bürgermeisterin. Und da saß Otto Walkes hinter mir.
Ja. Ich bin
das ist das Einzige, was ich ihn live gesehen habe.
Ich bin ja großer Fan gewesen und meine Kindheit bestand daraus, alle Otto-Kassetten so lange zu hören, bis sie ausgeleiert sind. Ich hatte Schallplatten. Wir waren sogar im Otto-Hus. Das ist, ich glaube, oben in Emden gibt es so ein Haus, da sind so Memorabilia von ihm und so Zeichnungen der Otto-Fan.
Ich freue mich mit ihm und schreibe gefühlt jeden Tag mit ihm auf WhatsApp.
Ja?
Ja, ja, diese Riesenfan, die kann auch alles hoch und runter beten.
Ja, ja, ich auch. Deswegen ist diese Dokumentation auf Amazon Prime ist auch ehrlich gesagt ein interessanter Nostalgietrip, weil ich ein paar Sachen das erste Mal seit vielen Jahren gesehen habe, aber nicht zum ersten Mal. Und das ist so ein Punkt, diese Doku haben sie offenbar gedreht. Es gibt jetzt gerade in der ARD-Mediathek und hatten mich ein paar Zuhörer und Zuschauer darauf hingewiesen, dass die Harpe Kerkeling-Doku gerade in der ARD-Mediathek ist. Und die haben sie, glaube ich, in einem Rutsch abgedreht, weil in beiden kommt der jeweils andere vor. Und ich glaube, das hat dasselbe Team mitgedreht. Und dann dachte ich so, ach ja, und die ist auch schon nicht so gut gewesen, weil beide haben dasselbe Problem. Im Grunde sind es abgefilmte Wikipedia-Artikel. Das ist auch wie bei den Music-Biopics, habe ich es ja vorhin gesagt, das ist ein bisschen Kindheit, erste Shows, erster Auftritt. Und dann ist das Archivmaterial auch schon fast zu Ende. Und dann setzt man den Otto von heute, von großer Leinwand, und der guckt sich dann alte Sachen an und dann sitzt Otto da und sagt so, ha, ha, da war ich aber ganz schön wild drauf. Und dann wird Bully Herbig eingeblendet, der mal wieder nichts zu sagen hat und der sagt dann, also der Otto, der war ja schon ganz schön krass. Ja, der hat die Sachen neu gemacht. Und dann dachte ich so, okay, das ist ja so hohl. Da wird ja nichts gesagt. So, weder von Otto noch von Bully Herbig. Eine einzige Frage stellt die Regisseurin dann in Richtung Otto. Und zwar zu seiner Ex-Frau Manu. Und da sagt Otto wortwörtlich in die Kamera, oh, das ist jetzt aber ein bisschen privat. Und ich dachte so, ja, aber das wäre der Punkt gewesen, wo man mal nicht nur Otto die Kunstfigur sieht, sondern wirklich Otto den Menschen dahinter. Und den habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Also Otto gibt seit Jahrzehnten diese Kunstfigur, wahrscheinlich ist die verschmolzen mit ihm, aber blicken lässt da nichts. Und deswegen ist es eine Doku, die natürlich völlig oberflächlich bleibt, ne, die einfach nur zeigt, das war seine erste Show, das war seine letzte Show, das war der Film hier, Sieben Zwerge. Über die Kinofilme wird fast gar nicht gesprochen, was ich tatsächlich ein bisschen traurig fand.
Vor allem mit dem krassen Erfolg auch.
Ja, ja. Die besten Einblicke liefert noch sein Co-Autor, den sie mit vor die Kamera gezerrt haben, bei dem ich aber irgendwie so das Gefühl hatte, dass alle immer so einen sehr zynischen Blick auf sich selbst oder auf die anderen haben, weil sie sich regelrecht so ein bisschen abfrotzeln übereinander. Also ich war da sehr unbefriedigt nach dieser Doku, die es bei Amazon Prime, glaube ich, gibt es inkludiert. Als Otto-Fan guckt man sich, glaube ich, lieber nochmal alle Filme an, außer Otto der Katastrophenfilm.
Der ist eine Katastrophe?
Der ist eine Katastrophe, korrekt.
5. September 1972.
Was war denn da, Robert? Sag doch mal.
Herbst.
Sag mal, ein Punkt. Ich habe mir da auf Letterboxd schon ein bisschen Shit abgeholt und hatte tatsächlich gestern in meiner Kritik, auch auf YouTube habe ich darüber gesprochen, beziehungsweise die kommt dann heute und ich weiß noch gar nicht, wie die Leute das aufnehmen werden, denn da sage ich es nochmal. Ich persönlich finde den Zeitpunkt der Veröffentlichung geschmacklos. Ich finde es unsensibel, eine Doku über den Anschlag, weil es ist ja der Anschlag einer palästinensischen Terrorgruppe, nämlich Schwarzer September.
Vor dem Hintergrund jetzt.
Von dem Gaza-Konflikt. Der Film nimmt ja rein passiv schon, nimmt er eine Seite ein, nämlich die der Israelis. Weil er auch im Grunde keinen Kontext liefert zu dem großen Konflikt, der da eigentlich im Hintergrund steht. So, es gibt eine Person, die im Film mal ganz kurz versucht aufzuarbeiten, wer ist Schwarzer September überhaupt? Aber das ist ein Satz. So, und darüber hinaus passiert dann nichts mehr. Und ich finde, jetzt gerade aktuell, wo es halt auch auf der Welt diese zwei Lager gibt, und es war sofort auch bei Letterboxd wieder, mir wurde unterstellt, ich wäre pro Israel oder pro Palästinenser. Und ich dachte so, nee, Moment, das habe ich gar nicht gesagt. Gerade auf Letterboxd gibt es viel Shit für diesen Film, weil er als Propaganda wird ihm unterstellt, dass so weit würde ich gar nicht gehen. Aber ich finde es unsensibel, weil ich finde, vor diesem Hintergrund jetzt so einen Film herauszubringen, kann man zumindest in Frage stellen. Und deswegen dachte ich mal, wollte ich mal fragen, wie du das findest.
Bis eben habe ich darüber gar nicht nachgedacht.
Okay.
Weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich müsste jetzt mal gucken, als Spielbergs München zum Beispiel rauskam, müsste ich mal gucken, wie, weil der Gaza-Konflikt ist ja nichts, was jetzt aktuell schwelt,
es
eskaliert auf einer Ebene,
genau,
die ich so noch nicht wahrgenommen
genau,
habe.
So, also in meiner
ich
Lebenszeit
weiß aber, dass es diesen
ich ihn
Konflikt
noch nicht so eskalieren
immer,
sehen.
Dass es immer das gab. Wäre jetzt auch die Frage, mal würde ich jetzt ein bisschen zurückgucken, ne? Kalter Krieg, wie sehen da Filme aus, sowas wie Top Gun und so weiter. Also Kriegsfilme haben ja oft einen, oder Kriegsfilme, das sind nicht Filme über einen Terroranschlag, haben ja oft auch einen propagandistischen Inhalt. Du kennst das ja alles mit dem Pentagon, USA, wie da Drehbücher durchgewinkt werden.
Ja, ja.
Also tatsächlich ist es mir nicht so aufgestoßen, weil der Konflikt ist jetzt ein Jahr oder so anderthalb Jahre.
Ich glaube, ja, ja.
Also für mich wirkt jetzt der Moment der Eskalation in diesem Maß und wie wertig dieser Film am Ende produziert ist, nicht so, als hätte jemand sagen können, jetzt ist das losgegangen, wir müssen einen Film machen und eine
Seite
einnehmen.
Nee, das würde
also
ich auch gar
für
nicht
mich ist zwangsläufig mit dem Wissen eigentlich klar, das ist ungünstig, aber zufällig.
Das
und
ist
nicht vorsätzlich.
Genau,
und dann würde ich einem Künstler eigentlich nicht verbieten wollen, die Kunst zu veröffentlichen, auch wenn es, sagen wir mal, mindestens mal schwierig ist.
Es ist halt,
also das ist jetzt meine mal, Antwort, das ist meine erste Reaktion
ja,
darauf.
Weil so. Guck mal, bei München an den musste ich viel denken, weil ich, nachdem ich aus September 5 gekommen bin, direkt das Gefühl, ich möchte gerne mal wieder München sehen. Weil ich das Gefühl habe, dass München, obwohl es einfach ein klassischer Spielberg-Thriller ist, ein Film ist, der als Polit-Thriller aber auch besser funktioniert, weil er mehr Kontext gibt und weil er das Ganze anders aufarbeitet. September 5 will ja gar keinen Kontext geben. Sondern dieser Anschlag wird ja eigentlich nur als Hintergrund benutzt, um eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Hier soll ja eigentlich eine Medienkritik passieren. Worum es eigentlich in September 5 geht, man sieht hier am Anfang, ist man bei ABC drin.
Man ist bei Sportjournalisten, die
genau,
die Olympischen Spiele übertragen.
Live begleiten.
Ja.
Und dann passiert dieser Terroranschlag und dadurch wird das zu dem Moment, wo das allererste Mal auch ein Terrorangriff live im Fernsehen übertragen wird.
Wir holen mal die Leute einmal kurz nochmal ab. Also
mach mal, genau, mach mal.
So, 5. September 1972, zwischen 4 und 5 Uhr kommt es zu Schüssen im Olympischen Dorf in München. Nicht weit davon ist die Sendestation von ABC, Sportjournalisten, die Olympischen Spiele übertragen. Und zwar live, in einer Zeit, in der man Satelliten aber auch noch mieten muss. Das heißt, da kann man nicht wie heute rund um die Uhr senden, sondern zu bestimmten Zeiten. Die sind genau darauf spezialisiert, Sportereignisse zu übertragen. Mhm. Und es kommt zu diesen Schüssen und zwar in einer Weite, die so nah ist, dass sie aus dem Fenster rausgucken, das quasi im Grunde auch schon fast sehen können. Und jetzt ist das Weltgeschehen auf einmal unmittelbar bei denen. Sie haben die Kameras, sie haben den Satelliten, müssen sich die Frage stellen, sollen sie das nach außen tragen in die Welt? Wie soll das stattfinden? Und was kann passieren, wenn da vorlaufenden Kameras vielleicht auch Menschen sterben oder hingerichtet werden? Und der Anschlag selbst ist eine palästinensische Terrorgruppe, die 11 Mitglieder des israelischen Olympiateams als Geiseln genommen hat.
Die werden alle sterben und die Geiselnehmer werden auch alle sterben, was auch viel damit zu tun hat, dass die deutsche Polizei völlig überfordert gewesen damit ist. Daraus ist auch noch etwas anderes entstanden, nämlich die GSG, beziehungsweise die tatsächlichen Terror-Eingreiftruppen, die gab es vorher nämlich nicht.
Man muss noch ein bisschen auch noch im Hintergrund nehmen, Deutschland versucht sich im Weltbild, wir sind ja gerade erstmal
ja,
so
ja,
gut 20 Jahre,
genau,
65, also wir sind 27 Jahre nach
Ende
des Zweiten Weltkrieges. Genau, und dann ist natürlich nochmal israelisches Team, nochmal in einer extrem heiklen Situation, nochmal eine Zuspitzung.
Ja, der Film konnotiert auch, das fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, ganz viel diesen großen Moment, auch mit dem Holocaust, der wird immer wieder erwähnt im Film. Das fand ich, es gibt auch viel, wird auch immer mal wieder gegen die Deutschen ausgeteilt, mehrfach, aber sowohl von den ABC-Moderatoren als auch von anderen Stellen. Das war seltsam, das in diesem Film zu sehen.
Ich war jetzt ja in den letzten paar Jahren in verschiedenen Konzentrationslagern.
Ja.
Und da trifft man öfter auch auf internationale Gruppen und auch Schülergruppen. Und dann dachte ich auch, es ist schon krass zu sehen, wie auch heute angesichts solcher Bilder oder historischen Ereignisse ganz klar auch so Bilder entstehen von den Deutschen. Das ist nicht das erste Mal. Ich weiß auch noch, ich hatte letztens darüber geredet, ich war bei den Weltmeisterschaft 2010 oder 14, war ich in New York in einem kleinen Kino Spiele gucken tagsüber, Deutschland gegen England. Und da haben alle so ihre Hymnen damals noch mitgesungen. Die Engländer und die Deutschen, wir haben zusammen geguckt. Und dann drehte sich aber auch so eine englische Oma zu ihrem Enkel um und meinte, look at those, weil wir so ein bisschen Hymne mitgesungen haben. Those are Nazis. Ja, ich war so, krass, das geht woanders ganz schön schnell von den Lippen.
Das
so.
Ganze, ja, auch gerade in England hatte ich das Gefühl, also wenn ich da zu Besuch war, wurde mehrfach beschimpft tatsächlich.
Die Crowds und so, ne? Das ist ja dann,
als
Germans
Nazi,
always
als
kicking asses und so.
Ja, das, sagen wir mal so, das hat man sich dann halt vielleicht auch einfach verdient, muss man halt sagen. So
ja,
auch
gut, jetzt wir im Speziellen. Das, okay, andersrum. Wir betreten jetzt ein Territorium, das ist ein eigener Podcast, sagen wir es mal so.
Genau, aber.
Aber es ist, ja, bist du Deutscher. Da haben die Leute
genau,
in der
da
Welt
machen die keinen, eigenen, machen die keinen Unterschied.
Sie haben Bilder vor dem Kopf.
Genau. So, und das ist auch okay. Ich persönlich hatte nur so das Gefühl, da mutet sich der Film dann irgendwie viel zu, obwohl es ja eigentlich eher darum gehen soll, um diese Frage, was darf man denn zeigen, ne, welche moralischen und ethischen Verantwortungen haben die Medien auch. Das ist ja dann schon auch ein Scheidepunkt gewesen, weil wir wissen heute, dass da nicht wirklich viel, also gucken wir mal einfach auf die Bild-Zeitung, sowas wie Opferschutz gibt es ja gar nicht mehr. Es werden unverpixelte Gesichter gezeigt. Im Fernsehen werden Leichen durch die Nachrichten getragen.
Du hattest das vorher ja auch, ne? Du hattest das ja vorher auch in der Kriegsberichterstattung, dass Opfer und alles gezeigt wurden. Und bis dieses, also großer Punkt ist dieses Bild von diesem vietnamesischen Mädchen im Vietnamkrieg, wo dann quasi der Rückhalt in den USA gegenüber dem Vietnamkrieg gebröckelt ist und dann im Grunde man in dieser Berichterstattung deutlich zurückgerudert ist. So ein bisschen, es gab diese Bilder schon mal. Jemand gesagt hat, ey, nee, das ist zu viel.
Genau, aber es ist eine Frage, die tatsächlich auch bis heute relevant ist. Und ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass September 5 da, ja, vielleicht nicht, dass sie Antworten darauf finden, aber dass sie einen cleveren Umgang damit finden, als einfach nur das, ja, so minutiös aufzuzeigen, nämlich aufzuzeigen, wie ABC in diese Lage gerät, wie dann die führenden Mitglieder dieser Redaktion, unter anderem der Chef, dann sagen, ja, okay, wir müssen das jetzt zeigen. Und dann kommt die Frage auf, was dürfen wir dann zeigen? Dann kommt irgendwann noch so eine Ebene dazu, nämlich sind wir vielleicht sogar ein bisschen teilschuld daran, an dem Ausgang der Lage, weil sich nämlich herausstellen wird, dass die Terroristen tatsächlich das Live-Material.
Das fand ich aber einen starken Moment. Das hat bei mir voll funktioniert.
Hat bei mir auch funktioniert, aber am Ende dachte ich halt so, also als Medienkritik, so richtig, wenn es eine sein soll, weil das ist, wird für mich nicht so richtig.
Nee, diese moralischen Punkte übergeht der Film und versucht auch mit, dadurch, dass er nur 95 Minuten geht, versucht er eher zu verdichten, die Anspannung, um darüber hinwegzutäuschen, dass er sich nicht traut, tief genug reinzuschauen.
Das muss man vielleicht mal sagen. Verdichten ist ein gutes Wort, weil als klassischer Thriller funktioniert er für mich am besten. Ja, also er ist weder ein Politthriller oder ein politischer Kommentar und er ist auch nichts, was wirklich mit einer medialen Aufarbeitung oder mit einer Medienkritik zu tun hat, sondern wirklich ein klassischer Thriller, der vor allen Dingen so wie so ein altes Audiodrama funktioniert. Was ja hier viel passiert, ist, dass einer der Verantwortlichen nimmt das Telefon in die Hand und sagt, was ist denn da gerade in der Lage? Weil wir bleiben die ganze Zeit in dieser Redaktion. Ganz selten sieht man mal Außenaufnahmen. In der Regel dann, wenn einer der Leute, die in dieser Schaltzentrale sitzen, auf dem Fernseher Material gucken, was jemand von den Redakteuren von außen mitnimmt oder weil sie gerade mit jemandem telefonieren. Also das bleibt ein Drama, was da in diesem Raum bleibt und dadurch hört man vieles so als Audionachrichten, als Telefongespräche. Und da finde ich super, wie Tim Fehlbaum ist ein deutscher Regisseur.
Den könnte man hier mal sitzen haben.
Zum Beispiel, der hatte vorher ja so zwei dystopische Filme gemacht. Ich glaube, Hell war einer.
Der war auch gut, ja, der war gut.
Wollte ich damals, ich bin auf dem Weg zum Kino gewesen und dann habe ich es nicht geschafft, den zu gucken. Und den zweiten von ihm habe ich gar nicht gesehen.
Tides habe ich gesehen.
Und der hier ist so ganz anders.
Ich frage mich auch, wie man nach so kleineren Filmen auf einmal zu so einer Besetzung kommt und so einer Größenordnung.
Ich habe unter anderem in diesem Hollywood Reporter Roundtable ist Peter Sarsgaard, der hier, ich glaube, den Chefredakteur spielt oder den.
Ich glaube, so eins drunter.
Oder so. Und der, den ich immer sehr fantastisch finde, der auch aus Mangel an Beweisen dieses Jahr veredelt hat, unter anderem der Hollywood Reporter stellt ihm diese Frage und meint so, warum bist du da eigentlich, Tim Fehlbaum kannte man nicht, der hat zwei dystopische Filme gemacht, wie bist du zu diesem Film gekommen? Und da meint er hat einen Anruf von Sean Penn bekommen. Sean Penn ist wohl ein großer Fürsprecher von Tim Fehlbaum. Wie das zustande gekommen ist, sagt er nicht. Aber der ist auch Mitproduzent, Sean Penn, und der hat diese ganzen Leute mit rangeholt und wahrscheinlich auch das Budget mit zu verantworten. Also Sean Penn ist ja sowieso, war der nicht irgendwie bei einem dieser großen Drogenbosse auch zu Besuch und hat da ein Interview gemacht? So, also der ist ja sehr auch politisch engagiert und
Fotograf auch. Ich glaube, genau. Deswegen hat er damals auch Harvey Milk gespielt.
Ja.
In Milk.
Genau. Der macht da viel in dieser Hinsicht und offenbar war ihm das ein Anliegen, diesen Film umzusetzen. Wie er da auf Tim Fehlbaum gekommen ist, das kann uns Tim Fehlbaum nur selber erzählen, wenn er dann jetzt hier hoffentlich demnächst bei unserem Podcast aufschlägt. Wie gesagt, ich fand das echt krass, wie der das hinbekommt, nur durch Audionachrichten die Spannung so zuzuspitzen und zu verdichten.
Also overall mochte ich den.
Ich mochte den auch. Ich fand den echt gut. Ich hatte nur hinterher das Gefühl, unbefriedigt zu sein. Wegen dieser schwachen Medienkritik, oder es soll gar keine Medienkritik sein, aber es ist dann irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist ein Film, der zu einem maximal ungünstigen Zeitpunkt erscheint, wie ich finde. Und das kann man auch so empfinden. Und da möchte ich ehrlich gesagt auch, das möchte ich dürfen, ohne dass mir da auf die Finger geklopft wird. Es ist ein Film, der über diese moralischen und ethischen Verantwortungen von Medien spricht, aber das Ganze nicht vertieft. Das fand ich schade. Und der keinen Kontext zu der tatsächlichen Sache abgibt. Auch da gab es bei Letterboxd Leute, die meinten so, ja, aber Kontext ist doch nicht wichtig, braucht man doch nicht. Zu einem 9-11-Film will man doch auch keinen Kontext. Und das sehe ich anders. In einem wirklich guten, aufgearbeiteten Polit-Thriller möchte ich Kontext haben. Gerade weil es ja auch Menschen gibt, die vielleicht mit der tatsächlichen zugrunde liegenden Sache nichts, die wissen darüber vielleicht gar nicht. Sie landen in diesem Film, wissen nichts und die hätten ja vielleicht gerne ein bisschen Kontext. Und ich finde, manche Dinge kann man ruhig einordnen, manche Dinge kann man Hintergrund geben. Das macht dieser Film leider zu wenig. Wie gesagt, er funktioniert als Thriller trotzdem noch gut genug und das ist dann eben auch erstaunlich bei so wenig Kontext. Aber für mich ist es leider nicht der große Bringer. Also ich habe 3 Sterne gegeben, du 3,5 hatte ich gesehen. Ja, ne?
Ich glaube schon. September 5 und We Live in Time könnt ihr ab dieser Woche im Kino sehen. Letzte Woche schon gestartet Better Man. David hat schon gesagt, die Otto-Doku auf Amazon Prime Video und Squid Game Staffel 2 schon seit dem 2. Weihnachtstag auf Netflix. Das mal als Service. So, Golden Globes. Sind raus, sind verliehen, die 82.
Ja, war eine interessante Veranstaltung. Ich habe mir nichts davon angeguckt.
Ich auch nicht. Diesmal habe ich auch gar keine Dankesrede oder irgendwas gesehen.
Ich habe mir nur angeschaut von Adrian Brody und die habe ich in der Hälfte ausgemacht.
Das fasziniert dich irgendwie, ne? Also du musst ja auch jedes Mal rückversichern, ob er immer noch weird ist. So wirkt es.
Ne, es sind 2 Dinge passieren da. Einerseits denke ich so, vielleicht findet er ja seinen Weg zurück in die Unweirdness. Nein, tut er nicht. Und das andere ist, wenn du The Brutalist morgen guckst, wird dir auffallen, dass der den Preis völlig zurecht gewonnen hat. Also bei all den starken Schauspielern, die da dieses Jahr gespielt haben, dann muss ich aber sagen, dass ich sowas wie Sing Sing oder auch Queer noch nicht gesehen habe, aber in The Brutalist ist der brutal gut, um mal einen kleinen Pun zu bringen.
Oh.
Ich finde es faszinierend, wie man so viele Jahre in der Versenkung verschwinden kann. Und das muss man sagen, der hat in den letzten 2, 3, 4 Jahren hat der Direct-to-DVD-Müll gedreht.
Bisschen Wes Anderson.
Ja, ein bisschen Wes Anderson, aber Wes Anderson war gefühlt der Einzige, der noch eben noch einen Job gegeben hat, ja, in High-Profile-Filmen. Und dann kommt plötzlich The Brutalist, der ihn jetzt sehr wahrscheinlich wieder auf der großen Landkarte platzieren wird.
Mal gucken, Brendan Fraser jetzt auch nicht oft gesehen. Ja, also diese.
Ja, aber der.
Sie müssen irgendwie als Paket funktionieren mehr und mal sehen.
Brendan Fraser, der war ja kurz zu sehen in dem Martin Scorsese.
Ja, da war das aber schon durch, das Ding, glaube ich, als The Whale durch war. Ich sag ja nur, Scorsese hat bestimmt gehört, oh, Darren Aronofsky besetzt ihn in der Hauptrolle, dann kann es vielleicht nicht schaden so.
Ja.
Also auch ein Oscar oder ein Golden Globe ist kein Garant mehr heutzutage, dass du funktionierst, dass du da.
Naja, weil ja wahnsinnig viel nur noch Franchises produziert werden. Ja. Und jetzt Adrian Brody kann ich mir jetzt nicht unbedingt in einem Marvel-Film oder im neuen Dwayne Johnson als sein Sidekick.
Ich dass Jason Momoa jetzt Lobo ist. Aber müssen wir auch nicht.
Ja, ja. Ich finde ja Lobo klasse, aber ich.
Und Jason Momoa nicht.
Nein, leider wirklich nein.
Also, Adrian Brody, bester Drama-Hauptdarsteller. Ich finde von allem, was ich höre, und ich finde die Filme, die ich gesehen habe, die Leistung jetzt auch im Kontrast ehrlicherweise nicht so gut. Daniel Craig ist besonders und anders ein Queer, ob das jetzt preiswürdig ist, würde ich sagen, nein. Ralph Fiennes hat immer so diese sehr bestimmte, klare Art. Ich finde jetzt aber zum Beispiel den in The Menu nicht schlechter als in Konklave.
Nee, in der Konklave bricht ist durch. Also ich meine, sag mal, der Mann hat...
Da kommt Stanley Tucci mir irgendwie mehr vor. Also die andere, also das ist nicht so eine einzelne Leistung, die heraussticht. Sebastian Stan in The Apprentice auch nicht. Also es sind jetzt alles keine... Das nee. Feld war schon mal deutlich.
Ich finde ihn zum Beispiel in A Different Man besser.
Besser, ja.
Ja, also ich meine, ich habe es neulich erst in einem Video gesagt, dass Ralph Fiennes damals für Amon Goethe nicht den Oscar bekommen hat, ist für mich wahrscheinlich der größte Oscar-Skandal, der je passiert ist, so abseits von, ich will mal Romeo Must Die sagen, Shakespeare in Love. Das war einfach nur abstrus. Aber ja, es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte, oh, das passt richtig gut. Also ich habe mich für jeden Golden Globe für...
Am meisten hast du dich für Animationsfilme gefreut.
Ja. Ey, ich habe die Liste gelesen und ich habe nur einmal gesagt, wow, geil, also richtig laut ausgesprochen und Carly lag neben mir und was ist denn jetzt schon wieder los? Flo hat nämlich den Golden Globe bekommen.
Und das gegen Der wilde Roboter und gegen Alles steht Kopf 2.
Ja, also gegen Die großen durchgesetzt ist der erste europäische beste animierte Film, der bei den Golden Globes gewonnen hat. Es gab noch nie einen Gewinner aus Europa und dann so ein kleines Team aus Lettland. Es war auch voll süß, wie die auf der Bühne standen. Deswegen, ich kann es hier nur nochmal sagen, ich habe es in meiner Liste zu besten Filmen auch gesagt, das ist einer der ganz großen. Nächste Woche gehst du bitte in die Pressevorführung.
Wahrscheinlich.
Schön.
Ich kann nicht mehr einfach so verfügen, über wann kann ich wirklich wo sein, aber ich werde ihn spätestens zum Kinostart sehen.
Nimm das Kind mit.
Nein, das schlechteste.
Also bestes
Bad Parenting, Mann.
Bestes Drama. Durchgesetzt hat sich, wie ich ehrlich gesagt fast erwartet hatte, gegen Complete Unknown, Dune Part 2, Konklave, Der Brutalist. Ich hätte noch so gedacht, dass es vielleicht Konklave hätte sein können. Aber mit Der Brutalist bin ich voll fein, weil auch wenn der für mich jetzt nicht in die 4-5-Sterne-Region vorgedrungen ist, weil er echt lang ist, kann ich total verstehen, wenn man ihn da reinwählt. Es ist nur, das hatte ich jetzt gestern auch bei Reddit gelesen, wo Leute meinten, wow, Emilia Perez und Der Brutalist, zwei Filme, die an den Kinokassen quasi nicht existent gewesen sind. Das ist natürlich auch für die Einschaltquoten, jetzt wenn man mal auf die Oscars guckt, jetzt nicht unbedingt förderlich, weil halt, ne, es gibt ja seit Jahren diese Diskussion, da gewinnen halt Filme, die keiner gesehen hat, außer die ganzen Jurymitglieder, jetzt mal überspitzt gesagt, oder wir. Das ist halt schade, ne? Und deswegen gibt es halt so Kategorien, wo dann wirklich gewinnen.
Aber wenn du dann irgendwann
kann.
Hunderte oder tausende Filme gesehen hast, dann ist auch das nicht mehr drin, dass du Blockbuster als so starke Filme empfindest, wenn du dann diese Filme siehst. So, es ist irgendwann.
Ja. Also wenn du
irgendwann wird dir dann auch ganz klar. Es wird dir dann irgendwann ganz klar, dass hier ist jetzt was Besonderes vor dir.
Ja.
Und so ist es.
Wenn du dann aus The Substance rauskommst und da nicht zumindest das Gefühl hast, ja, hier hat mal Kino jemand auf eine andere Weise angefasst, dann ist dir nicht zu helfen. Dann geh doch bitte lieber nach Hause und guck Red One, ohne jetzt mit dem Finger auf jemanden zeigen zu wollen. Auch wenn ich das hier natürlich tue. Aber so ist es. Ich glaube, man muss dann dafür dann eben auch offen sein. Aber um bei The Substance zu bleiben, oder nee, wir machen erstmal noch bester Film, die teilen ja ein in Drama und Komödie, Musical.
Ja gut, überall, wo Emilia Perez gewonnen hat, wenn wir Kopfschütteln sagen, verstehen wir nicht.
Nee.
Also das ist ja gegen Nora, gegen Challengers, gegen A Real Pain, The Substance und Wicked ist es der schwächste von diesen 6 Filmen für mich.
Er ist wirklich, also ich habe ihn ja tatsächlich in meiner Liste der schlechtesten Filme des Jahres gehabt.
Und das ist auch ein bisschen mutig.
Ja, aber so, also war es. Ich fand ihn leider so mies. Aber
David, also erstens, der Film kann gar nicht so schlecht sein für Preise. Und zweitens, Red One hat 50 Millionen Abrufe.
Ja. Naja, ey, aber den Leuten, denen es gefällt, ey, denen gefällt es halt. So ist es.
Bei dir schwingt immer so eine Abschaum-Unterton mit.
Nee, gar nicht. Also ich habe gestern auch einen Artikel, es war ein Tweet, den ich ganz gut fand. Da hatte jemand geschrieben, ich kann den Namen nicht zuordnen, aber es waren sehr richtige Worte. Der hatte sich beschwert, dass so viele, auch vor allen Dingen queere Magazine oder Printmagazine, aber auch gerade so die queere Presse, hat sich richtig eingeschossen darauf, Emilia Perez scheiße zu finden und das auch klarzustellen. Und da meinte er, er kann es gar nicht verstehen. Hier kommt dann endlich mal ein Film, der auf großer Ebene das Thema Queerness, Trans vor allen Dingen auch bespricht und Preise
mit
dafür.
Mit einer Hauptdarstellerin,
genau,
die trans ist.
Die dann trans ist, ne, also der dann auch für die Vielfältigkeit der Besetzung viel macht und dann auch noch Preise gewinnt. Und er sagte so, wofür sind denn Preise eigentlich gut? Ne, Preise bringen doch eigentlich niemandem was, außer dass sie in Hollywood dafür sorgen, dass Rollen mehr besetzt werden, dass solche Sachen für in die breite Öffentlichkeit kommen und dass es heißt so, ah, guck mal, bei Emir Peressa, das funktioniert, dann lass doch mal hier bei unserer Casting-Entscheidung vielleicht auch das mit einbeziehen. Dafür sind Preise gut, dass Chancen ermöglicht werden oder vielleicht den Leuten, die dann jetzt auch gewonnen haben, weitere Chancen ermöglicht werden. Und das dann scheiße zu finden, ist seltsam. Ne, wenn du Film liebst, kannst du das nicht scheiße finden. Deswegen, ich sage das ohne irgendwelchen Zynismus, ich mochte Emilia Perez nicht, aber ich finde es voll gut, wenn solche Filme dann trotzdem ausgezeichnet werden. Es gibt so die Filme, wo ich wirklich einen krassen Hass habe, weil ich sie so richtig abschaumig fand. Und das ist hier, wie hieß denn der, dieser Taubstummen-Film?
Coda.
Also der war einfach...
Da habe ich ja gesagt, der wird gefilmt.
Ja, aber also der so... auch
der war
da,
super.
Aber auch da sage ich...
Verstehen Sie die Billets?
Auch da sage ich so, ey, Preise für Repräsentation, cool, bin ich voll dabei. Deswegen, ich kann mich darüber nicht beschweren. Und bei Emir Peres ist es genauso. Deswegen voll fein für mich, dass der gewinnt. Es gibt so eher so Fragen, die ich so habe bei sowas wie, warum gewinnt jetzt Demi Moore als beste Hauptdarstellerin für The Substance? Weil das habe ich gar nicht gesehen.
Als du die Review noch gemacht hast, als wir darüber geredet haben, warst du doch noch zutiefst beeindruckt.
Ja, aber was ich damals ja schon gesagt hatte, ist, dass ich, was ja auch so rumging, so sie ist sehr mutig, sie zeigt ja sehr viel. Aber habe ich da gesagt, dass sie sich für den Oscar empfehlen wird? Das weiß ich ehrlich gesagt
also,
nicht mehr.
Also das hängt auch natürlich von der Konkurrenz ab. Irgendeiner muss ja gewinnen. Amy Adams habe ich nicht gesehen. So. Cynthia Erivo und Wicked, das ist ein Zweiteiler, so also Blockbuster. Ich glaube, der Film spaltet dann zu sehr. Carla Sophia Gascon, finde ich nicht so stark in Emilia Perez. Mickey Madison, werden viele sagen, ist noch zu jung. Und Zendaya.
Für mich wäre es Zendaya gewesen. Und ehrlich gesagt.
Wenn sie aber auch sagen, ist zu jung. Ich glaube, bei den Leuten, die das so bestimmen, schwingt halt so ein, die hat schon den ganzen Hollywood-Glamour und all das so ein bisschen mit, dass man ihr das nicht gönnt. Und sie hat in Euphoria ja auch bewiesen, wie gut sie ist.
Ich meine, das hat auch damit zu tun, dass die Golden Globes natürlich ihre Preise aufteilen und das ist super seltsam.
Als ich früher die Gilde gespielt habe, kennst du die Gilde?
Ja.
So, bei die Gilde kannst du dich zwischen Runden immer für Ämter bewerben.
Ja.
Und dann kannst du dir aber auch alle anderen in der Zwischenzeit töten und bestechen, sodass sie nicht antreten. Und dann, wenn gelost wird, wer das Amt gewonnen hat und du bist der Einzige, der da ist, sagen sie, an Ermangelung anderer Konkurrenten. Und ungefähr so fühlt sich diese Kategorie an.
So fühlt sie sich an. Also die hätten sie sich eigentlich komplett klemmen können. Da wäre Zendaya für mich noch die Nummer 1 gewesen. Bei den Oscars sieht das wieder ganz anders aus, weil dann werden die Darstellerinnen aus der Drama-Kategorie in der Angelina Jolie, die für Maria Callas ziemlich gefeiert wird, Nicole Kidman, die für mich mein Favorit ist, in der Kategorie Tilda Swinton, ein Monster von Schauspielerinnen, wenn die gegenüber von Demi Moore stehen, die, wie ich schon sagte, die ist mutig in dem Film und ich finde es das schön, dass sie wieder zurück ist. Aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass das vor allen Dingen keine Oscar-würdige Performance ist, die sie in dem Film abgibt.
Ich muss noch auf jeden Fall Baby Girl und Maria sehen. Schauen wir mal.
Ja.
Also, ich.
Schau sie mal an. Baby Girl wird
ich
jetzt
sehe auch Kate Winslet als die Fotografin, fand ich jetzt auch nicht so stark.
Das ist halt
also,
das
ist einfach vielleicht, manchmal gibt es auch Jahre, wo das vielleicht nicht so raussticht.
Es sind ja auch immer 6 Nominierte gewesen. Das muss man ja sagen. Es sind ja nicht 5 wie bei den Oscars. Ja. Das ist ja nochmal mehr.
Ja, voll.
Ich habe mich gefreut. Aber
Kieran Culkin.
Kieran Culkin. Seine Rede fand ich auch total toll.
Oh, habe ich nicht gesehen.
Er ist auf die Bühne gegangen und meinte so, er hat sich gerade einen Shot mit seiner Frau reingehauen, deswegen ist die ganze Rede jetzt verschwunden, aber ist ja auch nicht so schlimm und ist genauso wie im Film. Er ist so das Personifizierte.
Ja, das wird halt so ein bisschen das, ich sag mal so, das Frederik-Lau-Momentum. Der muss noch zeigen, dass er auch anders kann.
Ich habe ja die Serie nicht gesehen. Wie hieß die?
Crux.
Succession.
Es ist halt genau das.
Ist genau das.
Und da muss er noch irgendwo... Muss er zeigen, dass er auch anders sein kann.
Darüber habe ich mich gefreut. Ich habe mich über Sebastian Stan gefreut, der für A Different Man gewonnen hat in der Kategorie Komödie Musical. Weil A Different Man ist auch ein wirklich schöner Film, kann man gar nicht sagen.
Ich finde, bei Bestes Drehbuch hat man schon ein gutes Händchen, wenn man Konklave auszeichnet, dass man quasi in dem Film herausfiltert, dass eben dieses Verdichten der Spannung und diese Abläufe, das so zu schreiben, eine besondere Leistung darstellt.
Ja, also für mich wäre das beste Drehbuch tatsächlich A Real Pain gewesen. Weil den finde ich einfach, also dieses Zwischenmenschliche so krass zu beobachten und das durchzuhalten bis zum Schluss, finde ich viel wertiger als einen Thriller zu schreiben, der ehrlich gesagt sich nicht ne, also der lehnt sich nicht weit aus dem Fenster.
Dann schauen wir mal beim Writers Guild Award, was die sagen dann noch.
Genau, schauen wir mal schauen rauf, mal wer von uns schauen beiden recht hat.
Da wird es dann nämlich der Wilde, da wird es dann...
Bester Regisseur ist Brady Corbett für Der Brutalist auch wieder geworden. Ansonsten noch Zoe Saldana, Emilia Perez. Filmmusik fand ich komisch. Trent Reznor und Atticus Ross. Ich habe das Gefühl, die gewinnen jetzt gefühlt jedes Jahr für alles. Und die Filmmusik von Challengers. Aber
Challenges, das war auch so geil. Weißt du noch, diese,
aber die war doch übelst anstrengend, die Musik.
Nee, diese krasse Bumsmucke, habe ich doch gesagt. Die Kamera, mit diesen Kamerafahrten war die Mucke der Hammer. Die war so intens. Die war so gut.
Ja, ich fand die Musik in Flow halt mega. Die ist hier nicht mal nominiert. Und dann auch, wird dir morgen auffallen, in Der Brutalist ist die Musik auch echt gut. Also,
werde ich morgen. Irgendwann zwischen früh und abends, wenn dieser Film mal sein Ende findet.
Ja, schreib sie mir bitte.
Serien mache ich nur ganz kurz, weil ihr wisst ja, David ist ja nicht der Serienmensch. Shogun, 4 von 4 abgeräumt, muss man der Serie lassen, wurde ja sowieso durchgereicht.
Ja.
Ansonsten Hex, kennt man bei uns nicht, 2 Preise.
Nee.
Colin Farrell gewinnt für Der Pinguin, das ist ein bisschen überraschend.
Der Mann, ich will jetzt schon seit, das werde ich dieses Jahr auch noch hinbekommen, ein Video über meine Lieblingsschauspieler machen und über Schauspiel an sich und was gutes Schauspiel ist. Und da wird dieser Mann auf jeden Fall einen Platz finden in dem Video, weil ich finde, der ist das perfekte Beispiel für, wie vielseitig Darsteller sein können. Also der kann gefühlt alles spielen. Ne? Der ist der weichliche, verhärmte Typ aus Yorgos Lanthimos,
so.
The Lobster.
Brügge sehen und sterben ist er ja auch so.
Ja, da ist er aber nochmal wieder anders. Genauso wie er in dem letzten Martin McDonagh-Film, wie hieß denn der nochmal? Banshees of Inisherin.
Ja.
Da wiederum ist er ne, so ein irischer Säufer, der mit seiner Freundschaft hadert.
Der Hau drauf Typ in The Gentleman.
Genau,
diesen Anzug dann wo, genau, so
der dieser,
cool gemacht hat.
Dieser Studiobesitzer von diesem
war
Gym.
Sich nie zu schade, auch hier bei Scrubs als Schönling aufzutreten. Und fällt ja auch so privat mit Aktionen auf. Hast du dieses Jahr mitbekommen, als er Marathon gelaufen ist
ja.
mit seiner Freundin da im Rollstuhl?
Also irgendwie, der Typ ist so krass wandelbar und in der Rede hat er gesagt, ja, eigentlich sind das die Prosthetics. Also es sind eigentlich die Leute, die ihm diese Maske aufgesetzt haben, weil unter dieser Maske zu verschwinden ist halt voll einfach. Aber das ist nicht
voll
wahr.
Voll der Seitenhieb auf Gary Oldmans Oscar. Für Darkest Hour.
Ja, aber also das finde ich nicht. Also ich finde, du musst dann auch noch was können, weil er da echt verschwindet auch in dieser Rolle. Und er verschwindet immer in seinen Rollen. Und das ist halt der Unterschied zu sowas wie Kieran Culkin oder vielen anderen oder Dwayne Johnson. Ich will die jetzt gar nicht miteinander vergleichen, aber das ist richtig gutes Schauspiel, wenn du quasi nicht mehr da bist, wenn deine Rolle anfängt.
Trotzdem ist es, finde ich, ein bisschen verwunderlich, denn gegen Richard Gadd, den hatte man für Rentierbaby tatsächlich da gesehen in dem Preis, weil der bietet da auch nochmal echt was an, was ich noch stärker finde als ein Colin Farrell
ja,
in
Andrew
der Kategorie.
Ja, Andrew Scott in dieser, hast du diese Ripley-Serie gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen, aber Andrew Scott scheint ja ohnehin, also nach Oliver Strangers, so stark. Ich habe mich sehr gefreut, mein Jeremy Allen White natürlich wieder gewonnen für The Bear.
Ja.
Du siehst also, dir entgeht da was.
Ja,
ja.
Dann werde ich mir die vielleicht dann auch nochmal angucken.
Tu
aber
es.
Baby Reindeer hat auch nochmal
aber ganz
noch mal
doll
gewonnen.
Innerlich musste ich lachen und dachte mir so, oh, David wird's hassen. Und zwar für, wo ist sie, Jodie Foster, den Golden Globe für True Detective. Und du hast gesagt, die spielt so scheiße, das ist so schlimm. Da musste ich ein bisschen schmunzeln.
Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Ich weiß
du
nur,
hast
dass ich
richtig,
ja?
du hast gesagt, geht gar nicht.
Ich habe die Serie abgebrochen
nicht.
Und dachte nur, dass ich die hier überhaupt bei den Nominierungen...
Aber jetzt überlege ich mich das mal, wenn ich dazu komme, weitergucke. Aber ja, doch.
Ja.
So.
So, du streckst dich, wir alle recken uns.
Ah, nächste Woche geht's weiter, Leute.
Ja.
Wird knackig, wird schön. Also hoffentlich. Da können wir mal über Der Brutalist reden.
Haben wir noch nie? Wir können doch mal über Baby Girl
reden.
Die hat
noch ein Embargo. Deswegen. Aber können wir nächste Woche nochmal drüber schauen. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Reinschalten.
Okay.
Tschüss.